Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Jeder kennt das, glaube ich, wenn plötzlich in Gesprächsrunden Erinnerungen an früher aufsteigen und alle zu erzählen beginnen. Als Zuhörerin beschleicht einen dann allerdings manchmal der Eindruck, bei einem Veteranentreffen dabei zu sein. Gefühlskino, so heißt ein neuer Essay des Medievisten Valentin Gröbner, Professor für Allgemeine und Schweizer Geschichte des Mittelalters und der Renaissance in Luzern. Gröbner schreibt über die 1980er Jahre, aber er will sie ein bisschen anders in den Blick nehmen. Die gute alte Zeit aus sicherer Entfernung, so der Untertitel. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, was für eine Art das denn sei, das Gefühlskino, so der Titel seines Buches.
Kino heißt ja wörtlich Bewegung und um Bewegung ging es. Es ging um die militante Alternativbewegung am Beginn der 1980er Jahre in Westdeutschland.
Und wie verknüpft sich das mit den Gefühlen?
Jede Menge Gefühle. Gefühle waren das Argument, der Treibstoff und gleichzeitig die Bestätigung dafür, zu protestieren, verbotene Dinge zu tun. Und sich im Recht zu fühlen, denn die Angehörigen der Bewegung, unter anderem ich damals, die sogenannten Autonomen, die waren alle davon überzeugt, demnächst geht die Welt unter. Wir sind die Einzigen, die angemessen darauf reagieren und deswegen dürfen wir alles oder fast alles. Und das Ganze verbunden mit einem emphatischen Bekenntnis zum Spaß.
Sie sind Jahrgang 1962 und sprechen für die 80er Jahre dann in dem Umfeld, in dem Sie sich bewegt haben, von einer Anti-Luschen-Phase. Können Sie uns das nochmal ein bisschen genauer erläutern? Was war das genau?
Prägend war natürlich die Friedensbewegung mit dem Höhepunkt im Juni 1982 im Hofgarten in Bonn. Die friedliche Bewegung und gleichzeitig gab es innerhalb dieser friedlichen Bewegung eine ungeheure Frustration darüber, dass nichts passiert. Und der Wunsch, hart und entschieden und konsequent zu sein. Und das hat innerhalb der Bewegung ganz bestimmte Gefühlsmischungen erzeugt, denen ich nachspüre in dem Buch mithilfe eines Kartons mit alten Flugblättern und Zeitschriften, der bei mir aus dem Keller aufgetaucht ist und der mich selbst dann an ganz viele Dinge erinnert hat, wo ich damals dabei war.
Sie sprechen von Angstlust. Also es gab auch einen Genuss an dieser Protestkultur und daran auch etwas aufs Spiel zu setzen. Warum hat das dann eigentlich keine Folgen gehabt? Sie wollten ja zu wahrem Handeln vordringen in diesen Gruppen.
Es hat ziemlich viele Folgen gehabt. Es gab Demonstrationen mit beträchtlichen Sachschäden. Es gab Schwerverletzte. Es gab auch ein paar Tote, sowohl tote Demonstranten, also auch tote Polizisten, an die in Westdeutschland eigentlich nichts erinnert, auch dort, wo es passiert ist. Und bei mir selber ist es ohne Folgen geblieben, aber bei anderen durchaus nicht. Das heißt, die Gefühlsmischung erzeugt durchaus verlockende und gleichzeitig gefährliche Zustände. Sie ist Selbstbeschleunigung. Es ist nicht nur eine Mischung aus Angst und Lust, sondern es ist auch eine Identifikation mit den Opfern. Eine Selbstviktimisierung und die Lust an der Schuld der anderen. Denn an all den bösen Dingen waren natürlich die anderen schuld, nicht wir.
Wenn Sie mir das noch mal so ein bisschen auseinandernehmen können, was heißt das Selbstviktimisierung? Also man hat sich selber, das meinte ich auch mit den Folgen, nicht zum Handelnden gemacht dann ja doch. Also nur in den Demonstrationen. Es gab ja jetzt keine konkreten politischen Projekte, oder doch?
Doch, selbstverständlich. Das Wichtigste der politischen Projekte waren wahrscheinlich die besetzten Häuser, zahlreiche Kulturzentren, Jugendzentren.
Stimmt.
Überall in Deutschland. Aber innerhalb dieser unterschiedlichen, sehr lose organisierten kleinen Gruppen war das Verbindende, mit Ausnahme der lokalen Bezüge, eigentlich viel eher die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Subkultur. Das lief über Musik, es lief über Kleidung. Und es lief über eine ganz bestimmte Art von Selbststilisierung. Das heißt, Subjektivität, eigene militante Subjektivität und selbstverständlich die Identifikation mit den Opfern von Unrecht, den Opfern des Naziregimes an erster Stelle, aber auch mit den Opfern von Befreiungsbewegungen überall auf der Welt, die man als Vorbild genommen hat. Und gleichzeitig war man überzeugt, selbst in deren Namen sprechen zu können, was mir als Historiker heute auch an mehreren Stellen durchaus gemischte Gefühle, aber einer ganz anderen Art erzeugt.
Sie betrachten diese Phase ja auch als Historiker. Gibt es denn Parallelen zu anderen Jugendbewegungen in der Geschichte, die dem ähneln?
Ich glaube, dass es viel eher ein Vorläufer ist eines spezifisch deutschen Agierens von Betroffenheit, ein Vokabular von emotionaler Selbstdarstellung als politisches Mittel und die Vorstellung und auch die Haltung, man sei selbst ein Opfer oder der Nachfolger, die Nachfolgerin von Opfern von früher, von Opfern von Unrecht, ist ja von der damaligen militanten Linken noch in ganz andere Kreise gewandert heute. Heute kommen sich sehr viele Leute als Opfer vor, männliche Autofahrer über 50 in Deutschland besonders gern.
Welche Rückschlüsse auf die Gegenwart lässt denn die Betrachtung dieser Phase der 1980er Jahre zu?
Mir selbst, und es ist ja ein persönliches Buch, geht es eher um ein Wiedergewinnen von Ironie und Distanz und auch einem Spaß an der Sache. Die Szene war eine interessante Mischung aus sehr witzig und sehr verbissen in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Es gab regelmäßig große Verräterdebatten, es gab den Wunsch nach Reinheit und das Beschwören von Konsequenz. Und im Nachhinein habe ich den Eindruck, es gab eine ungeheure Lust an riesengroßen, unerfüllbaren Aufgaben und gleichzeitig eine Bedrückung daraus. Und daraus ziehe ich selbst eine Reihe von Schlüssen, die in Bezug auf mich eher Befreiung und sich selber nicht so ganz so ernst nehmen deuten. Subjektivität heißt ja auch, sich über sich selber lustig machen zu können.
Und das kann dann auch wieder produktive Kräfte entfalten, auch in der Gegenwart.
Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, als in der Beschwörung der großen Gefahr in einer selbstgemachten Predigerkanzel stecken zu bleiben.
Valentin Gröbner, sein Buch Gefühlskino liegt vor bei Fischer, 192 Seiten für 24 Euro.